Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Kinder zwischen 5 und 12 Jahren können demnächst auch in Europa gegen SARS-CoV-2 geimpft werden. Die Europäische Arzneimittelbehörde EMA empfiehlt BioNTech jetzt auch für diese Altersgruppe, mehr dazu gleich. Wir blicken aber auch weit zurück, 9000 Jahre vor heute, zu den Wurzeln der riesigen transeurasiatischen Sprachfamilie, zu der auch die Sprache Genghis Khans gehörte. Mein Name ist Christiane Knoll, herzlich willkommen, und zugeschaltet ist meine Kollegin Christine Westerhaus. Christine, 5 Millionen Kinder könnten sich in Deutschland bald impfen lassen. Ob die Eltern das dann auch tatsächlich so entscheiden, hängt ganz entscheidend davon ab, wie sie das Risiko einschätzen. Was sagen da die Unterlagen, die der EMA-Entscheidung zugrunde lagen?
Also in den Zulassungsstudien wurde der Impfstoff der Firma BioNTech in einer geringeren Dosis getestet, und zwar an fast 2300 Kindern in der Altersgruppe 5 bis 11 Jahre. Und geringere Dosis heißt, die Kinder bekamen nur ein Drittel der Impfstoffmenge, die normalerweise Erwachsenen verabreicht wird. Das reicht aber offenbar aus, denn diese Dosis hat die Kinder ähnlich gut vor einer Infektion geschützt wie junge Erwachsene. Auch die Nebenwirkungen seien vergleichbar mit denen älterer Kinder, heißt es. Also manche Kinder hatten Kopfschmerzen und fühlten sich schlapp, also ganz ähnliche Nebenwirkungen, wie sie auch bei Erwachsenen auftreten. Schwerwiegende Nebenwirkungen sind aber nicht vorgekommen.
Bis zum 20. Dezember sollen die ersten Impfdosen ausgeliefert werden. Bis dahin will auch die Ständige Impfkommission hier in Deutschland ihre Empfehlung vorlegen. Bei den Jugendlichen war sie ja deutlich zurückhaltender als die EMA. Was ist diesmal zu erwarten?
Also Kinderärzte rechnen damit, dass die STIKO die Empfehlung ganz ähnlich handhaben wird wie bei den Jugendlichen. Also da wird erwartet, dass die Impfung zunächst nur für Kinder empfohlen wird, die ein erhöhtes Risiko für einen schweren Covid-Verlauf haben, weil sie eben chronisch krank sind oder stark übergewichtig zum Beispiel. Und erst dann später, wenn man schon etwas mehr Erfahrung mit der Impfung gesammelt hat, dann wird die STIKO eine Empfehlung wahrscheinlich für alle 5- bis 11-Jährigen aussprechen.
Warum wägt die STIKO da nochmal extra ab?
Naja, bei den Zulassungsstudien, da geht es ja vor allem darum, die Sicherheit des Impfstoffs zu bewerten. Und bei diesen Untersuchungen wurde der Impfstoff aber nur an weniger als 3000 Kindern getestet. Und das sind dann natürlich zu wenige Teilnehmer, um sehr seltene Nebenwirkungen zu entdecken. Für die Zulassung des Impfstoffs reicht diese geringe Teilnehmerzahl aus. Wenn es jetzt aber um die Impfempfehlung geht, da wägt die STIKO nochmal anders ab. Denn hier geht es ja um die Frage, wie groß ist denn der individuelle Nutzen einer Impfung? Und wenn jetzt der Nutzen die möglichen Risiken einer Impfung überwiegt, dann empfiehlt die STIKO den Impfstoff. Deshalb schaut sich die STIKO einfach auch alle Studien und alle Daten an, die es zu dem Impfstoff bereits gibt. Und hier sind natürlich auch die Erfahrungen aus anderen Ländern extrem wertvoll. Denn in den USA ist der Impfstoff von BioNTech ja schon an mehr als 3 Millionen Kinder verimpft worden, also Kinder unter 12. Und auch in Israel und Kanada ist gerade mit den Impfungen an kleinen Kindern begonnen worden.
Wie bewerten aktuell denn Kinderärzte das Risiko bzw. den Nutzen einer solchen Impfung für die ganz kleinen Kinder?
Also der Präsident der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin, Jörg Dötsch, der hat das heute noch mal ganz klar gesagt. Also das Risiko, schwer an Covid zu erkranken, sei für kleine Kinder weiterhin gering. Eltern sollten sich auf die STIKO-Empfehlung verlassen. Sie stelle das Interesse der Kinder klar in den Vordergrund. Und auf keinen Fall sollte es jetzt bei dieser Impfung um die Frage gehen, ob wir über die Kinder eine höhere Impfquote in der Gesellschaft erreichen können. Also das hat Jörg Dötsch sozusagen als Sprecher für die Kinder- und Jugendärzte gesagt. Es sei nicht Aufgabe der Kinder, Erwachsene vor einer Ansteckung zu schützen, sondern die Aufgabe der Erwachsenen, die Kinder zu schützen.
Die Inzidenzen liegen bei dieser Altersgruppe heute bei 900. Die Stimmung unter Eltern ist angespannt, aber trotzdem ist nicht ganz klar, wer jetzt zugreift. Wie schätzen Experten das denn ein?
Ja, also das ist sehr unterschiedlich. Also der Kinderarzt Jörg Dötsch, der hat mir erzählt, dass er wirklich täglich E-Mails von Eltern bekommt, die wirklich unglaublich in Sorge sind, dass ihre Kinder an Covid erkranken könnten. Und manche haben ihre Kinder sogar schon off-label impfen lassen, also schon bevor die EMA den Impfstoff zugelassen hat. Und es gibt ja auch diese COSMOS-Studie an der Uni Erfurt, die unter anderem die Impfmotivation der Menschen anhand von Stichproben untersucht. Und bei dieser Befragung, da haben Anfang November 40% der Eltern angegeben, dass sie ihre Kinder sehr wahrscheinlich impfen lassen wollen. Und 20% sind noch unsicher und weitere 40% der Eltern sagen, dass sie ihre Kinder wahrscheinlich nicht oder eher nicht impfen lassen werden. Also die Experten sagen ganz klar, das sollte eine individuelle Entscheidung sein. Aber natürlich wäre es für die Schulen schon eine Entlastung, wenn die Kinder geimpft wären.
Danke, Christine Westerhaus, für diese Einordnung. Und wir bleiben noch einmal beim Thema. Gegen SARS-CoV-2 gibt es inzwischen reichlich Impfstoff. Trotzdem lohnt es sich, einen neuen Kandidaten näher anzuschauen. Es ist der Peptidimpfstoff COVAC-1. Entwickelt wird er unter der Leitung einer Krebsforscherin am Universitätsklinikum Tübingen. Und hier deutet sich schon an, warum der Impfstoff so spät in der Pandemie immer noch spannend werden könnte. Weil er für Menschen geeignet ist, deren Immunsystem geschwächt ist, Krebspatienten nämlich. Wie erfolgreich die Phase 1-Ergebnisse sind, war meine erste Frage an die federführende Wissenschaftlerin Juliane Walz.
Die Ergebnisse der Phase 1-Studie sind für uns sehr, sehr erfreulich. Unser Impfstoff zielt ja ganz gezielt auf die Induktion einer T-Zell-Antwort ab. Und wir konnten hier in allen Probanden der Phase 1 sehr starke T-Zell-Antworten 28 Tage nach der Impfung sehen. Der Großteil hatte bereits schon 2 Wochen nach Impfung eine starke T-Zell-Antwort. Und wir konnten zeigen, dass diese T-Zell-Antworten von ihrer Beschaffenheit sehr ähnlich sind zu den T-Zell-Antworten, die man nach natürlicher Infektion entwickelt. Und darüber hinaus waren sie noch deutlich stärker als T-Zell-Antworten nach der natürlichen Infektion. Wir haben uns auch angeschaut, wie unsere T-Zell-Antworten sich verhalten im Vergleich zu gesunden Probanden, die geimpft wurden mit mRNA-Impfstoffen oder Vektorimpfstoffen, und konnten hier zeigen, dass die T-Zell-Antworten durch COVAC-1 auch deutlich stärker sind als die nach Standardimpfung.
Das heißt, erstmal der Prozentsatz, also der Erfolg in Zahlen, war vergleichbar mit den Erfolgen von mRNA-Impfstoffen zu diesem Zeitpunkt, aber der Erfolg spielt sich auf einer anderen Ebene ab. Kann man das so sagen?
Genau, also wir sehen in allen Probanden, also wir haben eine 100%ige Erfolgsrate für die allgemeine Induktion der T-Zell-Antwort. Und wir sehen aber, dass diese T-Zell-Antworten in der Qualität nochmal deutlich besser sind.
Warum ist es so wichtig, dass das Immunsystem mit T-Zellen antwortet und nicht nur mit Antikörpern?
Letztendlich hat unser Immunsystem zur Virusabwehr 2 entscheidende Komponenten. Das sind die Antikörper und auch die T-Zellen. Und wir wissen von vielen, vielen Forschungsarbeiten in den letzten 1,5 Jahren, dass die T-Zellen bei Covid-19 eine entscheidende Rolle spielen, sowohl in der Überwindung und Verhinderung schwerer Krankheitsverläufe im Rahmen der akuten Infektion, aber noch viel mehr bei der Bildung der Langzeitimmunität. Da hat sich gezeigt, dass die T-Zellen ganz entscheidend sind.
Das heißt, Sie haben da jetzt einen Kandidaten, der auf lange Sicht dazu führen könnte, dass wir mit dem Impfen irgendwann aufhören können.
Genau, das hoffen wir tatsächlich, dass wir mit diesem Impfstoffkandidaten eine so starke und breite T-Zell-Antwort machen, die auch so einen langen Schutz bietet.
Lassen Sie uns noch mal kurz über das Prinzip sprechen. Sie spritzen in den Oberarm Peptide. Was sind das für Moleküle?
Eine Sache stimmt tatsächlich nicht. Wir spritzen nicht in den Oberarm. Das ist der große Unterschied. Es ist ein Peptidimpfstoff. Das sind ganz kurze Bestandteile des Virus. Wirklich nur ganz kurze Proteinfragmente, kann man letztendlich sagen. Aber sie werden in das Bauchfeld gespritzt, weil er einen gewissen Depoteffekt erzielen soll. Der bildet an der Impfstelle ein Depot, in dem die Immunreaktion abläuft. Dieses Depot muss im Fettgewebe liegen, da es eben über mehrere Monate dort bleibt und zu einer kontinuierlichen Stimulation des Immunsystems führt. Und wir haben diese kurzen Proteinfragmente so ausgewählt, dass sie von T-Zellen sehr gut erkannt werden. Und nur diese ganz kurzen Peptidfragmente sind im Impfstoff enthalten, eben mit dem Ziel, eine sehr, sehr starke T-Zell-Antwort zu generieren. Darüber hinaus ist noch ein entscheidender Unterschied zu den bislang zugelassenen Impfstoffen, dass sich unser Impfstoff nicht auf das Spike-Protein beschränkt, sondern die Peptide kommen aus den verschiedensten Virusproteinen mit dem Ziel, eine sehr, sehr breite und starke T-Zell-Antwort zu generieren.
Hat das auch was mit der Wirksamkeit gegen Mutationen zu tun, die da jetzt noch kommen?
Auch das haben wir jetzt in der aktuellen Arbeit schon gezeigt, dass keine der bislang bekannten Virusvarianten einen negativen Einfluss auf die T-Zell-Antwort nach unserer Impfung hat.
Wer wäre die Zielgruppe?
Wir entwickeln den Impfstoff momentan in der Phase 2-Studie weiter für eine ganz bestimmte Patientengruppe, und zwar für Patienten mit angeborenem oder erworbenem Immundefekt und hier ganz speziell einem Defekt der B-Zellen, das heißt der Zellen, die die Antikörper bilden. Es gibt eine relativ große Gruppe an Patienten, das sind insbesondere Krebspatienten mit Leukämien und Lymphomen, die aufgrund ihrer Erkrankung oder der Therapie keine ausreichende Antikörperantwort bilden können, sowohl nach natürlicher Infektion, aber auch nach den aktuell zugelassenen Impfstoffen. Und hier sehen wir natürlich mit unserem Impfstoff eine große Chance, diese Patienten besser zu schützen und so einen schweren Verlauf zu verhindern.
Sagt Professorin Juliane Walz über den Peptid-Impfstoffkandidaten COVAC-1. Es gibt vielversprechende Phase-1-Ergebnisse. Bis zur Zulassung vergeht noch mindestens ein Jahr und durchgeführt werden all diese Experimente am Universitätsklinikum Tübingen. Wenn wir all das schaffen wollen, was die neue Ampelkoalition gestern in Sachen Energiewende angekündigt hat, dann werden wir ziemlich viel Rohstoff brauchen. Rohstoff wie Kobalt, der heute in jeder Lithium-Ionen-Batterie steckt. Gewonnen wird Kobalt derzeit zum Großteil im Kongo, oft unter fragwürdigen Bedingungen. Dabei schlummern weltweit zigtausende Tonnen als Abfall in sogenannten Bergeteichen. Wie dieser Schatz gehoben werden könnte, zeigt ein Projekt im Harz. Andrea Hoferichter berichtet.
So, das ist jetzt der untere Bergeteich. Das ist dann hier der Teil, an dem man auch ganz gut rankommt, wenn man ein bisschen was sehen kann.
Daniel Goldmann von der TU Clausthal führt durch verwilderte Natur am Rande des Harzortes Goslar an ein Absetzbecken aus vergangenen Bergbauzeiten.
Ganz schön groß, ne?
Ja, sieht auch sehr idyllisch aus.
Doch die Idylle trügt. In einer 25 Meter dicken Schlammschicht unter dem Wasser stecken Altlasten der Bergbauindustrie. Darin unter anderem giftige, aber auch wertvolle Metalle, zum Beispiel Kobalt, das oft in modernen Lithium-Ionen-Batterien genutzt wird und heute ein begehrter Rohstoff ist. Die Forschenden schätzen, dass in den Harzer Bergeteichen 1200 Tonnen Kobalt schlummern.
Ursprünglich hatten wir gar nicht so mit den Mengen an Kobalt gerechnet, waren also freudig überrascht, dass wir es gefunden haben. Und noch freudiger überrascht, dass das nicht im Kristallgitter eingebunden ist, sondern dass das tatsächlich so als Kruste so oben drauf liegt. Insofern war das natürlich auch zugänglich für bestimmte Laugungsaktivitäten. Und da haben ja die Kollegen bei der BGR jetzt was Nettes gefunden, ein spezielles Bakterium, was wirklich gezielt Kobalt runterlaugen kann.
Axel Schippers und sein Team von der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe in Hannover haben das Bakterium mit dem Namen Sulfobacillus harzensis in den Erzrückständen aus dem Harz entdeckt und im Labor ausführlich untersucht. Die Bakterien ernähren sich vom Schwefelanteil des Erzes und produzieren dabei sogenannte organische Säuren, die wiederum Kobalt lösen können und das schon bei Raumtemperatur.
Und im besten Falle hatten wir über 90% Lösung des Kobalts. Also die Bakterien waren recht erfolgreich in dieser Hinsicht.
Um die organischen Säuren zu produzieren, brauchen die Mikroben nicht nur Schwefel, sondern auch Kohlenstoff. Dafür nutzen sie Kohlendioxid, das sie aus der Luft angeln.
Das ist eben auch das Interessante an dem Verfahren, dass wir keine organischen Substrate, Kohlenstoffquellen reingeben müssen. Die Energie dafür kommt eben selber aus den Schwefelverbindungen und der Kohlenstoff kommt aus der Luft. Also letztendlich haben wir dann auch eine Senke für CO2 in dem Fall.
Dass Bakterien Kobalt aus Bergbauabfällen recyceln können, ist schon länger bekannt und wurde etwa in Uganda auch schon in größerem Maßstab umgesetzt. Doch jeder Erzabfall ist anders und das Recycling insgesamt ein komplexer Prozess. Aus dem Schlamm der Harzer Bergeteiche zum Beispiel will das Team um Daniel Goldmann unter anderem auch Gold, Silber, Zink, Kupfer und Blei herauslösen und Schiefer, der in Massen im Schlamm steckt und sich für die Zementproduktion eignet. Die Biolaugung mit Bakterien ist dabei nur einer von mehreren Trendschritten.
Das Ziel ist, dass wir hier wirklich 90% dessen, was hier drin liegt, einer Verwertung zuführen. Nur so kann man im Endeffekt das, ich sag mal, ökonomisch und ökologisch vernünftig in den Griff kriegen.
Die Wertstoffe bringen Geld für den Rückbau ein und die ausgeräumte und dann giftfreie Kuhle könnte als Regenrückhaltebecken oder Badeteich genutzt werden. Der größte Teil des Kobalts für Batterien wird aber wohl auch in Zukunft aus dem Kongo kommen, mit allen Risiken für Kinderarbeit und andere Menschenrechtsverletzungen im dortigen Bergbau. Marktfachleute rechnen bis 2050 mit einem Kobaltbedarf von 6 bis 9 Millionen Tonnen. So gesehen ist der Beitrag aus dem Harz mit geschätzten rund 1000 Tonnen Kobalt eher klein. Doch belastete Bergeteiche mit ähnlichen Erzen gebe es auch an anderen Orten und dort zum Teil in viel größeren Dimensionen, sagt Daniel Goldmann.
Es ist, wenn Sie wollen, ein Pilotprojekt unter verschärften Bedingungen. Wenn das hier klappt, können wir das weltweit umsetzen.
Soweit der Beitrag von Andrea Hoferichter. Japanisch, Koreanisch, Tungusisch und Türkisch. Es ist eine riesige Sprachfamilie, die sich einst quer über mehr als einen Kontinent ausgebreitet hat. Aber wo liegen die Wurzeln? Ein Mammutprojekt wollte genau das herausfinden. mehr als 90 aktuelle und historische Sprachen, darunter die Sprache Chinggis Khans und das Altjapanische aus dem 8. Jahrhundert, in Laute zerlegen. Dann mit archäologischen Funden und alter DNA abgleichen, alles feinsäuberlich voneinander getrennt, damit die Erwartung keine Scheinresultate erzeugt. Und am Ende war es tatsächlich gefunden, das Volk, auf das die transeurasiatischen Sprachen zurückgehen. Federführend war die gebürtige Belgierin Martine Robets vom Max-Planck-Institut für Menschheitsgeschichte. Und wie solche Sprachen klingen, das habe ich sie bei unserem Gespräch als erstes gefragt.
Zum Beispiel, wir haben ein Wort für Haus und dann in Japanisch wäre das Ie, aber zurückgehend auf Ipi. In Koreanisch wäre das Jip und in Tungusischen auch Jip. Also diese verschiedenen Formen ähneln sich sehr phonologischerweise und deswegen können wir dann eine gemeinsame Form und eine gemeinsame Bedeutung Haus rekonstruieren.
Sie haben jetzt versucht, zu den Wurzeln dieser Sprachfamilie vorzustoßen. Was haben Sie rausbekommen über dieses Volk, das da vor 9000 Jahren gelebt hat?
Ja, unsere linguistischen Ergebnisse waren so, dass wir herausgefunden haben, dass die Sprecher der transeurasiatischen Protosprache ihre Urheimat hatten in Nordostchina, in der Region der West-Liao-Flusses. Und die lebten wahrscheinlich vor 9000 Jahren.
Was waren das für Menschen?
Aus Rekonstruktion von Wörtern können wir zurückfinden, dass die Menschen wahrscheinlich Bauern waren. Wir wissen das, weil wir landwirtschaftliche Wörter rekonstruieren können zu proto-transeurasiatisch. Also wir finden Wörter für Hirse, für Acker, aber auch Wörter für Nahrungstechniken wie Fermentation oder Wörter für komplexe Textiltechnologie. Das heißt, dass wenn die Sprecher der transeurasiatischen Sprache diese Wörter verwendeten, heißt das, dass sie auch vertraut waren mit den Praktiken und den Konzepten. Also wir können sagen, dass die Sprecher der transeurasiatischen Sprache wahrscheinlich sesshaft waren, dass sie vertraut waren mit einer komplexen Textiltechnologie und dass sie fokussierten auf Hirsebau.
Nicht auf Reis?
Nein, das wissen wir, weil wir keine Etymologien zurückfinden für Reis oder für andere Wörter, die mit Reisbau zu tun haben. Also nehmen wir an, dass die Bauern nur Hirse produzierten und kein Reis.
War es ein Zufall, dass gerade dieses Volk die Sprache so in die Welt getragen hat?
Ein Zufall war das wahrscheinlich nicht, weil unsere Ergebnisse geben uns auch einen Einblick in die Mechanismen, die die Sprachvertreibung antreiben. Und da gibt es eine Hypothese, die sogenannte Landwirtschaftssprachverbreitungshypothese. Also die Hypothese stellt, dass viele der großen Sprachfamilien der Welt ihre primäre Verbreitung der Einführung der Landwirtschaft verdanken. Das heißt, dass die Sprachen sich wahrscheinlich verbreitet haben über Asien wegen der Hirsebau. Bevölkerungswachstum und Landwirtschaft gehen eigentlich Hand in Hand. Und so braucht man immer mehr Land, um alle Munden zu füttern. Und allmählich wird die Bevölkerung in neue Gebiete ziehen, um Landwirtschaft zu tun.
Sagt Dr. Martine Robets vom MPI für Menschheitsgeschichte. Ihre Studie ist im Fachmagazin Nature nachzulesen. Und hier geht es weiter mit den Meldungen. Zusammengestellt hat sie heute Magdalena Schmude.
Eine Studie aus Israel zeigt, wie stark der Impfschutz vor einer Infektion mit dem Coronavirus mit der Zeit nachlässt. Die Studie verfolgte am Beispiel von gut 80.000 Personen, die je zweimal mit dem mRNA-Impfstoff Comirnaty geimpft worden waren, wie häufig sich Geimpfte in den ersten 6 Monaten trotzdem infizieren. Das Ergebnis? In den ersten 3 Monaten bleibt der Schutz weitgehend stabil. Danach lässt er langsam nach. Während sich 3 Monate nach der Impfung nur gut 1% der Studienteilnehmer mit SARS-CoV-2 angesteckt hatten, stieg der Anteil der aktuell Infizierten bis zum 6. Monat auf 15% an. Die Ergebnisse legen nahe, dass eine Auffrischungsimpfung 5 Monate nach der Zweitimpfung sinnvoll ist, um den Impfschutz wieder zu steigern, schreiben die Forscher im British Medical Journal. Wie wir spielen, spiegelt kulturelle Unterschiede wider. In Gesellschaften, die historisch häufig in Konflikten mit anderen Gruppen standen, sind Kinderspiele eher auf Kooperation ausgelegt. In Gesellschaften, die eher interne Konflikte erlebten, sind auch die Spiele kompetitiver. Beide Spielvarianten ahmen die gesellschaftlichen Verhältnisse nach und bieten Kindern so die Möglichkeit, real praktiziertes Verhalten zu lernen sowie gruppenspezifische Normen zu trainieren. Das ist das Ergebnis einer Untersuchung von Wissenschaftlern vom Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie, die im Fachjournal PLOS ONE erschienen ist. Die Atlantisierung des Arktischen Ozeans hat schon vor 100 Jahren begonnen. Das zeigen Sedimentanalysen, die die Entwicklung von Salzgehalt und Temperatur des Wassers in der Framstraße nachzeichnen, die die beiden Ozeane verbindet. Etwa ab dem Beginn des 20. Jahrhunderts strömte demnach wärmeres und salzhaltigeres Wasser aus dem Atlantik Richtung Norden. Infolgedessen begann sich auch das Wasser in der Arktis zu erwärmen und das Meereis fing an zu schmelzen. Zu diesem Schluss kommt ein Forschungsteam aus Barcelona in der Fachzeitschrift Science Advances. Wissenschaftler haben die Entstehung von Zapfensanden aufgeklärt. Zapfensande sind kaulquappenartige Sedimentstrukturen, die in bestimmten Gebieten im Süden Deutschlands, aber auch in Kalifornien gefunden wurden. Forscher aus Neu-Ulm beschreiben jetzt im Fachjournal Nature Communications, wie die bis zu 1 Meter langen Formen entstanden sein könnten. Ihre Theorie? Da die schwanzartigen Enden der Zapfen in den Fundgebieten in Deutschland alle in die gleiche Richtung zeigen, könnten sie einen gemeinsamen Ursprung haben. Verlängert man diese Linien, laufen alle an der Grenze von Schwäbischer Alb und Fränkischer Alb zusammen. Da die Zapfen außerdem vor etwa 15 Millionen Jahren entstanden sind, vermuten die Wissenschaftler, dass sie durch ein einzelnes seismisches Ereignis entstanden sind. In diesem Fall durch den Einschlag eines Asteroiden im Nördlinger Ries. Die Schockwellen des Einschlags sorgten demnach dafür, dass die Bodenkörnchen zusammengepresst wurden und sich in dieser besonderen Anordnung verfestigten. Monarchfalter besitzen einen Sonnenkompass, der nur im Flug aktiviert wird. Bei ihrem jährlichen Flug aus dem Norden der USA nach Zentralmexiko orientieren sich die Schmetterlinge an der Sonne. Dafür besitzen sie spezielle Nervenzellen, die Informationen über den Stand der Sonne verarbeiten. Wissenschaftler der Universität Würzburg haben jetzt herausgefunden, dass diese Neuronen nur aktiv werden, wenn die Falter tatsächlich fliegen. Ihre Ergebnisse stellen sie im Fachmagazin Current Biology vor.
Sternzeit, 25. November. Fiktiver Asteroideneinschlag bei Passau. Am 20. Oktober schlug ein rund 100 Meter großer Asteroid im Grenzgebiet von Tschechien, Österreich und Deutschland ein und verwüstete alles im Umkreis von 150 Kilometern. Keine Sorge, diese Katastrophe existiert nur in einem Planspiel, nicht in der Wirklichkeit. Im April fand in Wien eine Konferenz zur Verteidigung unseres Planeten statt. Fachleute aus aller Welt haben durchgespielt, was bei einem in 6 Monaten bevorstehenden Einschlag zu tun wäre. Am ersten Konferenztag wurde der fiktive Asteroid 2021 PDC entdeckt. Zunächst ist seine Bahn nur ungenau bekannt und große Teile Europas gelten als möglicher Einschlagort. Im Laufe der Zeit gibt es immer bessere Beobachtungen. Sie zeigen zum einen die Ausmaße des Asteroiden und machen zum anderen klar, dass er irgendwo nordöstlich von Passau die Erde mit rund 34.000 Kilometern pro Stunde treffen wird. Der Einschlag lässt sich so kurz vorher nicht mehr verhindern. Es geht dann vor allem darum, die gefährdeten Gebiete zu evakuieren, wobei der Durchmesser der Zone der schlimmsten Zerstörung davon abhängt, ob der Asteroid aus Metall und festem Gestein besteht oder eher etwas lockerer aufgebaut ist. Auch wenn der Einschlag mitten in Europa nur ein Planspiel war, grundsätzlich droht immer Gefahr aus dem All. Bei einigen Jahren Vorwarnzeit lässt sich die Erde durchaus retten. Daher arbeiten NASA, ESA, UNO und andere daran, potenziell gefährliche Asteroiden rechtzeitig aufzuspüren und abzulenken.
Wirtschaft und Gesellschaft gleich nach den Nachrichten, heute ganz im Zeichen des Koalitionsvertrags. Außerdem berichten die Kollegen über das Konsumklima und über Schlepplifte. Mein Name ist Christiane Knoll. Danke fürs Zuhören.